Kampf ums Kanzleramt. Wer regiert Deutschland?
Mit Konstantin Zöller und Angela Ulrich. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe. Und da grüßen wir diesmal aus Köln. Bei uns ist der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet. Hallo, Herr Laschet.
Hallo, Frau Ulrich.
Hallo, guten Abend. Wie ist das Wasser? Feinperlig genug?
Perlig, wunderbar.
Stuhl bequem, sehr gut. Heute in einem Monat, der Tag der Bundestagswahl, 26. September, dann ist es auch so ungefähr 18.05 Uhr. Wie stellen Sie sich diesen Abend vor?
Jubelnd.
Richtig.
Mit Freunde zusammen feiern. Ich hoffe, dass es ein gutes Ergebnis wird.
Und heute, wie stellen Sie sich diesen Abend hier bei uns vor?
Hier bei Ihnen? Mhm. Gute Musik.
Jubelnd wäre auch gegangen.
Gute Themen und ja, vielleicht gibt es auch was zu jubeln.
Wir tun unser Möglichstes. Sie bleiben ja eine ganze Stunde bei uns, Herr Laschet. Wir reden natürlich, völlig ohne Jubel, natürlich über Afghanistan. Dramatische Lage gerade jetzt in diesen Minuten und Stunden da. Aber wir wollen Sie auch sonst kennenlernen. Wofür Sie stehen, wofür Sie brennen und auch, was Sie gar nicht mögen.
Und Spaß haben wollen wir auch. Mit dabei sind 10 Radios der ARD. Bayern 3, HR 3, MDR Jump, NDR 2, Bremen 4, RBB 888, Antenne Brandenburg, SR 1, WDR 2 und SWR 3. Wen wählen wir bei der Bundestagswahl? Diese Show könnte eine Hilfestellung sein. Und hier ist das Motto des Abends. Open up. Hier ist Matt Simons.
Herr Laschet, Kampf ums Kanzleramt. Unsere Sendung heute Abend und Sie sind ja noch eine ganze Stunde hier bei uns. Der Wahlkampf, der ist hart. Wann war die letzte gute Nachricht, die Sie bekommen haben und was stand drin?
Gute Nachrichten. Es gibt gute Erlebnisse.
Heute, was war da so eins?
Ja, heute zum Beispiel habe ich ein Projekt, was ich seit vielen Jahren verfolgt habe, realisieren können. Ein Haus der Geschichte zum 75-jährigen Jubiläum von Nordrhein-Westfalen mit vielen Dingen aus dem Leben von Menschen, die in diesen 75 Jahren was gestaltet haben. Und da haben sich alle gefreut, dass es heute losgeht.
Beim Thema Nachrichten waren wir gerade, stehen Sie in Kontakt mit Annalena Baerbock und Olaf Scholz? Sie waren auch beide schon bei uns in dieser Woche, weil das sind ja Leute, die Sie eigentlich am besten verstehen könnten in der Situation, in der Sie gerade sind. Hat man da eine WhatsApp-Nummer oder so?
Nee, ab und an schreibt man sich eine SMS.
Aber was schreibt man da?
Wie geht es?
Kommen Antworten?
Ja, also ich finde persönlich mit den beiden Wettbewerbern da ist das Verhältnis gut. Wir kämpfen politisch, es geht um viel. Wir haben politische Gegensätze, die man auch sichtbar machen muss. Das gehört ja mit zur Demokratie. Aber ich habe immer in allen Wahlkämpfen darauf geachtet, nicht jemand persönlich dann zu attackieren. Weil das gehört nicht in die Politik. Wir haben so viel Spaltung in der Gesellschaft. Wir haben den amerikanischen Wahlkampf noch vor Augen. Und ich finde, dass man menschlich miteinander umgeht, gut umgeht, das ist wichtig.
Kein Polarisierer, Armin Laschet, dafür sind Sie sowieso nicht bekannt. Jetzt ist es noch genau ein Monat hin bis zur Wahl. Bei den jüngsten Umfragen, die sind bitter für Sie, für die Union, denn die SPD hat nicht nur gleichgezogen, sondern sie überholt. Markus Söder hat ja zuletzt bei ihrem Wahlkampfauftakt noch mal ganz deutlich gesagt, er hat keinen Bock auf Opposition. Haben Sie Bock drauf?
Nein, und deshalb werden wir kämpfen. Und dass das Wahlergebnis etwas anderes ist als Umfragen.
Wie drehen Sie das noch in den nächsten 4 Wochen, die noch bleiben?
Es wird ja unterstellen, dass schon ein Ergebnis da wäre, was man drehen müsste. Der Kampf ist
eine Stimmung
offen.
Ist da, die Sie drehen könnten,
ja,
sollten.
Durch Unterschiede, durch Klarmachen. Es ist eine Richtungsentscheidung für Deutschland in der Außenpolitik, auch insbesondere in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Und da sagen wir, wenn wir aus der Pandemie jetzt herauskommen, muss wirtschaftliches Wachstum wieder da sein? Müssen wieder die Kurzarbeitszeiten beendet werden? Müssen wir wieder zur Vollbeschäftigung kommen? Und das gelingt nicht, das ist dann der Unterschied, mit Steuererhöhungen, mit neuen Belastungen. Und jeder, der wählt, muss wissen, in welche Richtung soll das Land gehen.
Aber wenn schon ein Olaf Scholz auf einem Magazintitel die Merkel-Raute macht, schmerzt das nicht irgendwie?
Nein, weil er eine ganz andere Politik ja seit Jahren gemacht hat. All die wichtigen Entscheidungen mussten ja der SPD abgerungen werden.
Ja, die hat schon einiges, was immer noch der Kanzlerin angerechnet wurde, aber die hat schon ein paar Sachen, Mindestlohn und Ähnliches, ja hinbekommen. Was?
Ja gut, aber Mindestlohn ist gemeinsam beschlossen worden. War sicher ein Punkt, wo die SPD ihre Wünsche artikuliert hat. Aber vieles aus dem Programm der SPD, was auch die Bundestagsfraktion will, was Frau Esken, Herr Kühnert und sonst wer will, das konnte abgewendet werden, weil es die Wirtschaft geschwächt hätte. Und insofern, das hat Angela Merkel eigentlich immer durchgehalten. Und deshalb ist es etwas amüsant, wenn er jetzt die Merkel-Raute macht.
Wie ist die Stimmung in Ihrer eigenen Partei? Klären Sie uns auf.
War gerade im Wahlkampf in Mönchengladbach. Alle sind kampfesmutig und wir wollen die Wahl gewinnen.
Im Netz, das ist ja diesmal vielleicht neu bei diesem Wahlkampf, wie hart es da zugeht. Wird ganz viel über Sie gerade gespottet, häufig auch. Gucken Sie eigentlich noch auf Twitter, was da so passiert?
Ja, ab und an, mir raten sich Leute, guckt da gar nicht hin, das ist überhaupt nicht repräsentativ. Es ist eine kleine Blase, die sich da in immer aggressiveren Dingen ergeht, meistens sogar noch anonym. Ich nehme es trotzdem wahr, um auch Stimmungen mitzukriegen.
Und was macht das dann mit Ihnen?
Man gewöhnt sich dran. Es härtet ab und das beste Mittel dagegen ist, rauszugehen, Bürgerversammlungen zu machen, normale Menschen zu treffen auf der Straße, im Wahlkampf. Und da ist die Stimmung anders als in diesen Blasen.
Es gibt auch wieder ein neues Video von Rezo, dem YouTuber, der schon mal die Zerstörung der CDU in Anführungsstrichen angekündigt hat. So hieß das damals. Haben Sie das schon angeguckt?
Nein.
Warum nicht?
Ja, wenn ich alle Videos anschaue, die jetzt irgendwer macht, dann hätte ich viel zu tun. Ich habe die Thesen gelesen, die er hat. Die sind wie immer falsch. Und Stück für Stück kann man die dann widersprechen und erklären, warum er nicht richtig liegt.
Also er hat zum Beispiel, das können wir noch kurz einfügen an dieser Stelle, ausgeteilt hauptsächlich gegen die Union. Auch um ihren Lachpatzer ging es. Immerhin 3 Millionen Leute haben das angeschaut im Netz. Haben Sie denn mit ihm mal gesprochen?
Ja, mehrmals. Ja, wir haben immer wieder mal gesprochen.
Wie läuft so ein Gespräch?
Naja, er hat auch mal, es gab mal eine Phase, wo er auch an Sachinformationen interessiert war. Dann haben wir.
Was war das?
Das war eines der vorletzten Videos. Da hat er, glaube ich, über Bund, Länder, wie das mit den Schulen geht, wie das eigentlich funktioniert, Föderalismus. Das war ein sehr sachliches Video. Da haben wir geredet und nur das, was er da vertritt, er ist jetzt Aktivist, er ist Wahlkämpfer. Er will nicht, dass die CDU die Wahl gewinnt. Er erzählt Falsches über den Kohleausstieg beispielsweise, den ja in Nordrhein-Westfalen Rot-Grün beschlossen hatte, bevor ich ins Amt kam. Also die wollten Braunkohle abbauen bis 2045. Und er dreht das jetzt so, als wenn ich irgendetwas mit der Kohlepolitik in Nordrhein-Westfalen zu tun hätte, die über 50 Jahre ja nie regiert hat in diesem Land.
Aber haben Sie auch was mitgenommen aus diesem Video?
Stimmung vielleicht der Jugend?
Es ist nicht die Jugend. Es ist nicht die Jugend, es ist eine Gruppe, die er da vertritt, die er engagiert vertritt. Dass der Lacher blöd war, dazu brauche ich kein Rezo, das weiß ich selbst. Das waren wenige Sekunden, die mich bis heute ärgern. Aber die Sachrichtung, die er da vorgibt, die teile ich nicht.
Und sowas jetzt immer zu bekommen, drauf reinzugucken schon in Twitter und ins Netz, verändert Sie das? Sind Sie vorsichtiger, sind Sie kontrollierter dadurch geworden oder versuchen Sie es? Passt ja nicht immer, gewinnen geht ja nicht immer.
Naja, man muss schon als Kanzlerkandidat wissen, man wird in jeder Minute beobachtet, es wird alles fotografiert, es wird geguckt, welche Schuhe Sie anziehen, bei welchem Anlass und. Daraus wird dann wieder was abgeleitet. Und ich will mir einfach das Authentische trotzdem bewahren. Sie können jetzt so durch das Land laufen, nur noch gestylt, nicht mehr offen reden. Und das passt nicht zu mir. Deshalb nehme ich mir das Recht, auch meine Emotionen zu zeigen, auch mal menschlich zu sein. Letztlich hat einer gesagt, ja, was hat der für Berater? Der isst auf der Straße ein Eis bei einem Wahlkampfbesuch.
Was?
Der boxt in einem
Box. Können Sie, entschuldigen, Sie, Eis essen einfach auf der Straße, das geht ja gar nicht.
Ne, ja, eben. Wie kann ein Berater das zulassen? Ich habe gesagt, das sagt mir kein Berater, ob ich ein Eis esse oder nicht. Wenn mir da jemand in einem Eisrestaurant ein Eis anbietet, dann will ich auch noch Mensch sein. Und ich war in einem Camp mit Jugendlichen, die haben geboxt. Tolles Integrationsprojekt in Frankfurt. Da haben die Jugendlichen gesagt, kommen Sie doch mal in den Ring, boxen Sie auch mal. So habe ich das gemacht. Die Leute haben gesagt, wie kann man nur boxen? Der hat ja immer noch die Brille an und dieses und jenes. Aber ich fand das respektvoll jetzt gegenüber den jungen Leuten und habe nicht daran gedacht und bin auch nicht bereit daran zu denken, welches Bild erzeugt man dann, was dann bei Twitter wieder lächerlich gemacht wird.
Vielleicht kriegen Sie später ein Eis von uns. Jetzt wollen wir uns erstmal versöhnen. Wir wollen versöhnen in dieser Sendung. Das sehen wir auch als Aufgabe hier. Wir wollen ein bisschen Frieden stiften, können wir sagen. Und wir machen das so.
Bitte recht freundlich.
Was möchten Sie Annalena Baerbock Nettes mit auf den Weg geben?
Auch sie ist unfair behandelt worden und ich schätze sie mit ihrem Engagement menschlich, bewundere, dass sie als Jugendliche grandios Trampolin gesprungen hat. Das hätte ich auch gern gekonnt.
Und Olaf Scholz, kurz?
Ja, den kenne ich nun schon lange als Kollege, früher als ersten Bürgermeister von Hamburg. Ein sachlicher Mann.
Markus Söder, was möchten Sie dem Versöhnliches sagen?
Mit ihm telefoniere ich sehr, sehr oft.
Das heißt, Sie machen das jeden Tag?
So finden Sie mich jeden Tag versöhnlich.
Mit Rezo ein bisschen weniger, aber warum ist es trotzdem bereichernd, dass es den gibt?
Ja, weil das ist auch Meinungsäußerung. Das ist Artikulieren mit einer sehr, wie Sie eben gesagt haben, 3 Millionen wirkungsstarken Gruppe. Ich hätte mir als Jugendlicher, als Jüngerer gewünscht, ich hätte meine Ideen so verbreiten können. Das gab es damals nicht. Heute kann jeder ins Netz gehen, bei YouTube Dinge einstellen. Wenn er es gut macht, hat er viele Follower. Und das ist eine Bereicherung der Demokratie, auch wenn es kritisch ist.
So zum Schluss, man soll sich ja selbst auch immer mal was Positives sagen. Was sagen Sie Positives zu sich selbst?
Also, ich kann allen Hörerinnen und Hörern nur Armin Laschet empfehlen. Das ist ein...
Aber das sagen Sie zu den Mensch, Hörern, zu sich selbst.
Zu mir, ich kenne mich ja, ich muss mit mir, ich führe selten Selbstgespräche.
Und Sie haben auch Musik mitgebracht in diese Show, in diese Sendung. Amy McDonald, This is Life, das ist das Leben, this is the life, Entschuldigung, ganz korrekt. Ihres möchten manche jetzt gerade nicht haben, denke ich. Aber warum diesen Song, Herr Laschet?
Also ich finde den einen starken Song. Ich habe Amy McDonald hier in Köln vor ein paar Jahren live erlebt und das war ein so toller Abend und deshalb höre ich immer gerne Musik von ihr. Und This is Life, This is the Life ist ein besonders schönes.
War Jogi Löw auch da? Der ist auch großer Fan, wussten Sie?
Ja, der war nicht da.
Sehen Sie.
Ums Kanzleramt. Wer regiert Deutschland?
Weiter bei uns ist Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der Union, und wir wollen über die Flut sprechen.
Gestern gerade im Bundestag das große Aufbaupaket entschieden, 30 Milliarden. Was packen Sie da als erstes an?
Soforthilfe war das allererste, was in den ersten Tagen bezahlt werden musste, als die Menschen gar nichts mehr hatten. Nicht mal eine EC-Karte, gar nichts, das ganze Wohnung zerstört, damit sie essen können, gut untergebracht sind, gab es eine Soforthilfe, unbürokratisch, ein Formular, Name, Kontonummer, Versicherung, ich habe wirklich einen Schaden erlitten und dann Auszahlung, zum Teil sogar in bar, weil auch das Überweisen nicht funktionierte. Zweites großes Thema jetzt der Wiederaufbau, dafür steht das Geld bereit. Wir haben gesichert, dass jeder anfangen kann und nicht warten muss, bis der letzte Beschluss gefällt wird und das dann nachher verrechnen kann. Wichtig war ganz am Anfang Tonnen von Müll wegräumen in den Städten, damit überhaupt der Wiederaufbau beginnen kann. Und dieser Wiederaufbau ist das eine, das Geld ist jetzt da, aber sie brauchen auch die Handwerker, sie brauchen auch das Material. Wir haben jetzt schon in manchen Regionen einen Mangel bei Installateuren, bei Elektrikern, bei anderen. Und da werden aus ganz Deutschland Handwerker mithelfen müssen. Die Region selbst wird das alleine auch nicht stemmen können. Und da sind Sie als Ministerpräsident dabei, zu organisieren, mit der Bauindustrie zu reden und. Also einfach Management.
Was auch passieren muss, sich besser auf die Folgen des Klimawandels einstellen. Beim Wiederaufbau, wie macht man das jetzt? Also einfach Schutzwälle mit hochziehen. Was ist das Learning für den Wiederaufbau, wie man ja neuerdings so sagt, ne? Pfahlbauten an der A waren auch schon mal im Gespräch zum Beispiel.
Das muss man für jeden Ort neu definieren. Als erstes beginnt das damit, dass die Frage ist, wird das Haus an der exakt gleichen Stelle wieder aufgebaut? Oder muss man nicht sagen, vielleicht nicht so nah am Wasser, eine Fläche etwas weiter weg? Gilt insbesondere für Betriebe, die ja auch zerstört worden sind. Man muss die Städte jetzt Hochwasser- oder Regenwasserresilient machen, also sich auch auf ein potenzielles nächstes Hochwasser vorbereiten. Und man muss natürlich, wenn eine alte Ölheizung in einem Haus war, jetzt nicht wieder eine Ölheizung einbauen, sondern hat jetzt die Möglichkeit, auch klimafreundlichere Einrichtungsgegenstände zu beschaffen. Und das muss dann in die Förderung wieder passen. Deshalb wird es dann im Konkreten auch wieder schwierig. Und wir müssen da bei den Genehmigungsverfahren natürlich schneller werden. Wenn das Haus jetzt nicht mehr da, sondern 100 Meter weiter gebaut wird, darf man nicht dann wieder bei Null mit dem Planungsrecht beginnen. Die Menschen müssen dann schnell auch die Möglichkeit haben, dort einzuziehen.
Die Ölheizung, da haben Sie ja schon einen Part jetzt des Klimaschutzpakets, Klimaschutzgesetz auch der Bundesregierung angesprochen. Aber bei Ihnen klingt das oft so mit gerunzelter Stirn. Wir dürfen nicht die Industrialisierung den Bach runtergehen lassen und Ähnliches. Warum machen Sie es nicht wie Joe Biden, der sagt, Jobs, Jobs, Jobs kommen durch diesen Umbau der Gesellschaft, den mehr Klimaschutz, den man vorantreibt. Das klingt bei Ihnen meiner Meinung nach selten positiv.
Nein, das täuscht. Das ist das Gegenteil der Fall. Wenn wir.
Dann erklären Sie es uns.
Wenn man zur Klimaneutralität kommen will, sage ich dazu, wir müssen aber klimaneutrales Industrieland bleiben. Wir wollen die Arbeitsplätze erhalten, sonst geht der soziale Zusammenhalt verloren. Nehmen Sie mal die Stahlindustrie. Wenn es die nicht mehr gibt, ist unsere Klimabilanz besser. 6% weniger CO2. Nur der Stahl. Dann wird der in Indien und China produziert. Ist aber das gleiche Weltklima. Und Stahl werden wir weiter brauchen. Auch für Windräder brauchen sie Stahl. Deshalb ist das Kunststück, jetzt den Stahl nicht mehr mit Kohle und Eisenerz, sondern mit Wasserstoff zu produzieren. Und das brauchen sie bei der Chemieindustrie, das brauchen sie beim Auto, das brauchen sie bei ganz vielen. Und insofern hat Biden recht. Das sind Jobs, Jobs, Jobs. Wenn wir es richtig machen, nicht mit Verboten, mit immer neuen Regeln, sondern mit neuen Arbeitsplätzen.
Genau, und diesen Wasserstoff, der muss ja grün sein, damit er hilft eben gegen den Klimawandel, für den Klimaschutz. Und dafür braucht es erneuerbare Energien, mehr Leitungen. Sie haben ja selber eben, nicht eben, in Ihrem Wahlkampfantritt von der Weinbergschneckentempo beim Leitungsausbau gesprochen. Und das ist ja in Ihrer CDU Verantwortung gewesen. Da war viel gebremst worden. Wie wollen Sie da jetzt wieder Dampf reinbringen?
Also die Hauptbremse, wenn Sie Planungsverfahren, Beschleunigung, Genehmigungen beschleunigen wollen, sind die Grünen. Die, ja, das heißt nämlich, sie müssen schneller entscheiden. Sie können nicht alle Bedenken.
Aber jetzt wollen wir von Herrn Laschet hören, wie das Tempo da reingehört.
Ja, indem man das eben einfach ändert, Instanzen verändert, Verbandsklagerechte auch reduziert auf die, die wirklich davon betroffen sind. Und das gilt in Deutschland für so.
Verstehe ich nicht.
Das ist unsere Klingel, wenn wir es genauer wissen wollen, Herr Laschet. Jetzt haben Sie auch
okay. Mal. Verbandsklagerechte, also Entschuldigung, keine Ahnung.
Also, es wird etwas gebaut, ja. Beispielsweise eine Tesla-Fabrik in Brandenburg. Dann können die Anwohner sagen, die belastet uns, dieses und jenes Bedenken vortragen. Mit Verbandsklagerechten heißt, ein Umweltverband, der in Oberammergau sitzt oder in Flensburg, kann auch klagen, kann Einsprüche erheben, kann zum Teil Einsprüche erst im gerichtlichen Verfahren erheben. Der kann die ganze Zeit, wenn die Pläne ausliegen, gar nichts sagen. Dann ist alles genehmigt, dann wird geklagt und dann kommt er erst. Und das macht das so kompliziert. Wir haben Klagen in Nordrhein-Westfalen gegen Radschnellwege. Die sind ja gerade sinnvoll bei der Energiewende. Und deshalb sage ich, wenn wir das schaffen wollen, die Klimaziele zu erreichen, müssen wir schneller werden, müssen wir uns entscheiden, auch Verfahren schneller zu machen.
Aber es fängt ja auch bei jedem bei uns persönlich an. Was ist denn Ihr persönlicher Beitrag zum Klimaschutz, Herr Laschet?
Ich fahre ein elektromobiles Auto, was viel Spaß macht.
Privat? Oder haben Sie nicht auch so eine gepanzerte Limousine?
Olaf Scholz sagte, das frisst zu viel für Öko-Fahren, so die gepanzerte Limousine.
Ja gut, das Auto.
Aber gut, was machen Sie?
Pass auf, das Auto, was ich dienstlich fahre, kann ich mir nicht aussuchen. Ja. Da gibt es Schutzvorschriften und das gibt es nicht elektromobil. Privat fahre ich in der Stadt mit einem elektromobilen Fahrzeug. Das wird geladen, das ist, ja. Mein Beitrag, wie bei vielem anderen, achte ich auch drauf, weniger CO2 auszustoßen.
Vielem anderen?
Ja, beim Einkauf, es muss nicht jeden Tag Fleisch sein, man kann auch mal andere Gerichte essen. Ich esse gerne Fleisch, aber es muss nicht immer Fleisch sein.
Wir reden jetzt nicht über die Currywurst, oder?
Currywurst esse ich, habe ich heute eine bekommen. Wir haben einen klimaneutralen Campus heute eröffnet in Düsseldorf, gibt es in Berlin auch schon einen, wo alles klimaneutral ist und es gab zur Ernährung Currywurst.
Waren Sie nicht auch schon im Haus der Geschichte? Also Sie haben augenscheinlich viel zu eröffnen
gerade.
Das ist
wahr.
Was ist Ihr, was wir gleich noch machen wollen, ist übrigens, wir üben jetzt schon mal, Angela und ich, unseren strengen Blick quasi, denn gleich kommt unsere Lieblingsrubrik Harte Fragen. Aber vorher schaffen wir noch Ofenback. Diese Diese Show ist zu hören von Konstanz bis nach Kiel, von Düsseldorf bis nach Dresden. Hier sind 10 Radios der ARD, Bayern 3, HR 3, MDR Jump, NDR 2, Bremen 4, RBB 88.8, Antenne Brandenburg, SR 1, WDR 2 und SWR 3.
Und bei uns, wie schnell kannst
Siehst
du das denn? Der Hammer.
Guter Thomas Heck-Qualität.
Absolut. Hier ist Köln.
Und bei uns ist Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der Union.
Sie sind in Form für ein bisschen was Tougheres, sagen wir mal. Ja, gut, jawohl. Er nickt und wir sagen, es ist Zeit für unsere Lieblingsrubrik.
Die harte Frage.
Die erste Frage geben wir ab an Lisa.
Hallo, ich bin Lisa aus Saarbrücken und ich habe eine Frage an Armin Laschet. Und zwar, finden Sie eigentlich selber, dass Sie einen guten Job machen?
Ja.
Warum?
Ja, weil wir viel bewegen. 4 Jahre Ministerpräsident, hat in Nordrhein-Westfalen bei Bildung, bei Arbeitsplätzen, auch bei der Klimapolitik viel verändert und das finde ich gut.
Und wo hatte Markus Söder recht?
Er hat immer recht, in vielen politischen Thesen, weil wir ja in ähnlichen Parteien sind.
Auch an Sie die Frage, wer braucht wen mehr? Sie die Politik oder die Politik Sie?
Die Politik mich.
Klare Ansage.
Okay, so selbstbewusst war...
Die anderen beiden nicht, nee. Ne? Das haben wir nämlich alle drei Kandidaten, Kandidatinnen gefragt. Aber Herr Laschet, an Sie die Frage, wofür haben Sie sich zuletzt geschämt?
Geschämt? Also ich habe mich geärgert über das Lachen.
Aber nicht geschämt für das Lachen?
Nein, ich weiß ja, wie es entstanden ist. Jemand hat da eine blöde Bemerkung gemacht. Es war nicht bös gemeint, aber es war blöde.
Am 26. September ist Bundestagswahl. Was machen Sie danach eigentlich beruflich?
Bundeskanzler.
Sagt Armin Laschet, Sie haben es überstanden. Leichter wird es trotzdem nicht, denn wir wollen über was ganz Aktuelles reden, über Afghanistan.
Ja, und da erreichen uns ja die Eilmeldungen ohne Ende. Selbst Mordattentat, mehrere sogar am Flughafen von Kabul und auch, dass die letzten Evakuierungsflüge der Bundeswehr jetzt tatsächlich auch abgehoben haben. Das war es also mit den deutschen Rettungsflügen aus Kabul. Ganz viele haben es aber da eben nicht hingeschafft, Herr Laschet. Was sagen Sie denen, die auf diese Hilfe der Deutschen so gehofft haben?
Wir dürfen es da nicht aufgeben. Die Bundesregierung spricht mit auch den Taliban und macht klar, dass wir für die deutsche Ortskräfte waren, denen wir Zusagen gemacht haben, freies Geleit auch in Zukunft gegeben wird.
Aber freies Geleit wohin, wenn der Flughafen nicht mal mehr gesichert wird?
Ja, der ist im Moment jetzt für die militärischen Flüge nicht gesichert. Irgendwann wird er auch wieder eröffnet. Das kann Wochen dauern, das kann vielleicht länger dauern. Aber ich finde, wir müssen die prinzipielle Zusage geben, sobald jemand die Möglichkeit hat, entweder auf dem Landweg oder irgendwann auf dem Flugwege wieder das Land zu verlassen, dass wir bereit sind, ihn aufzunehmen.
Gut, das ist mal die andere Sache, wenn jemand hier ankommt. Aber erstmal zu helfen, um jemanden rauszuholen. Ist das jetzt zu Ende von deutscher Seite?
Ja, das ist ja das Problem, was mich auch ärgert. Die Amerikaner haben uns Deutschen mal mit der Luftbrücke nach Berlin vor 70 Jahren Hoffnung gegeben, die Freiheit Berlins gesichert. Und dass die jetzt so abrupt sich zurückziehen, ist traurig. Ist auch enttäuschend. Und die Bundeswehr ist darauf angewiesen, dass die Amerikaner dort sind. Sie kann das alleine nicht. Das ist übrigens eine Lehre für die Zukunft. Wir müssen jetzt die europäische Sicherheitspolitik verstärken. Wir müssen in der Lage sein, auch mal ohne die Amerikaner eigene Staatsbürger irgendwo rauszuholen. Und so etwas wie den Flughafen von Kabul zu sichern, müssten auch die Europäer sich zutrauen. Und daran will ich arbeiten, dass wir jetzt wirklich Europa mit einer Stimme, mit gemeinsamem Potenzial und mit gemeinsamem politischen Willen in solchen Lagen in Zukunft reagieren kann.
Das Thema geht vielen Menschen sehr nah. Dagmar aus Hofheim zum Beispiel.
Herr Laschet, wie kann es sein, dass die Bundeswehr sich im Mai offenbar darüber Gedanken gemacht hat, wie man 65.000 Bier und 340 Flaschen Wein anlässlich des Truppenabzugs aus Afghanistan nach Deutschland transportiert, aber nicht darüber, wie die afghanischen Mitarbeiter und Hilfskräfte rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden? Herr Laschet, ich erwarte von meinem Land, dass diejenigen Menschen geschützt werden, die ihm jahrelang gute Dienste geleistet haben.
Was wollen Sie Dagmar sagen?
Sie hat recht. Die Menschen haben das Recht, dass wir die Ortskräfte, die sich für uns in schwerer Lage eingesetzt haben, herausgeholt werden. Am 14. April hat der amerikanische Präsident verkündet, dass die Amerikaner sich zurückziehen, dass er das umsetzt, was Donald Trump angefangen hat. Ist auch ein wenig enttäuschend. Und ab dem Zeitpunkt hätte man sich vorbereiten müssen. Das ist durch ein Auswärtiges Amt, Innenministerium, Verteidigungsministerium, gesamte Bundesregierung, gesamte westliche Gemeinschaft nicht so konzentriert gemacht worden, wie man sich das hätte wünschen müssen. Und deshalb ist das ein Desaster.
Eine Bundesregierung unter Führung Ihrer Partei.
Ja, es ist trotzdem ein Desaster.
Sie haben vorhin von den Taliban gesprochen. Freies Geleit zusichern war da Ihr Stichwort. Aber wie wollen Sie Einfluss ausüben? Man sagt, die Taliban haben genug Geld, Schmuggel, Drogenhandel, Ähnliches. Die kann man gar nicht bezahlen sozusagen. Wie schaffen, wie wollen
das
Sie
glaube
das schaffen?
Ich nicht. Ich glaube, dass die westliche Gemeinschaft vieles in Afghanistan aufrechterhalten hat mit vielen Milliarden in den letzten Jahren. Und auch die Taliban werden darauf angewiesen sein, dass sie in der internationalen Gemeinschaft Unterstützung bekommen. Und die gibt es nur, wenn sie bestimmte Rechte einhalten. Ich habe heute mit Frau Garfani, einer engagierten Menschenrechtlerin, der ersten Bürgermeisterin in Afghanistan, die in letzter Sekunde sich noch retten konnte und die ich am Montag hier in Nordrhein-Westfalen begrüßen konnte. Wir haben sie untergebracht, wir stützen jetzt ihre Arbeit, wir haben sie zusammengebracht mit Nichtregierungsorganisationen, die sich für Frauenrechte einsetzen. Und die hat gesagt, die Schlacht ist noch nicht entschieden. Wir wissen nicht, wie die Taliban sich in Zukunft einlassen und deshalb ist internationaler Druck, Anmahnen von Prinzipien, Anmahnen vom Recht auch der Frauen. Ein Land kann nicht aufgebaut werden ohne Frauen. Das wird nicht funktionieren. So, und eine so couragierte Frau, die macht einem geradezu Mut, das auch einzufordern, was ich sage. Wenn es dann am Ende nicht geht und die Taliban machen, was sie wollen, dann ist es so. Aber im Vorhinein aufgeben, das ist das Falsche.
Schlacht, das richtige Wort. Also eigentlich, wir sind doch jetzt Bittsteller. Wir haben doch da quasi verloren.
Natürlich haben wir verloren, aber das ist nicht das Ende des Einflussnehmens in Afghanistan.
Und Sie haben von Desaster gesprochen. Wird es mit einem Kanzler Laschet einen Untersuchungsausschuss dazu sofort geben?
Man muss jedenfalls die Analysen ziehen. Was müssen wir besser machen? Ich will, habe ich aber schon lange vor Afghanistan gesagt, einen nationalen Sicherheitsrat, wie ihn die USA kennt, angesiedelt im Kanzleramt, wo alle Informationen des Verteidigungs-, des Außenministeriums, des Entwicklungsministeriums, der Dienste gebündelt werden und dann Entscheidungen gefällt werden. Das kann nicht so in der Ressortzuständigkeit, zuständig ist der Außenminister, der soll mal machen, laufen, sondern wir brauchen diese Bündelung. Und das Zweite ist, wir müssen europäisch besser werden. Das heißt, dass wir auch technische Mittel brauchen, wie Drohnen. Da verweigert sich die SPD seit 2 Jahren, Drohnen zum Schutze der Soldaten einzuführen. Und wenn wir sie europäisch verabreden, müssen wir es auch machen. Wenn wir bei der NATO sagen, wir wollen 2% in ein paar Jahren als deutschen Beitrag leisten, kann man das nicht dauernd in Frage stellen. So werden wir keinen Einfluss für eine gerechtere Welt haben.
Sagt Armin Laschet. Sie bleiben noch bei uns. Gleich bekommen Sie die gesammelte Fragenpower ganz Deutschlands ab. Kampf ums Kanzleramt mit dem Kanzlerkandidaten der Union, Armin Laschet, bei uns. Herr Laschet, sind Sie bereit für unsere HörerInnen-Fragerunde?
Jawohl.
Jawohl, gut. Ganz unterschiedliche Fragen aus ganz Deutschland. Wir starten mit Mirko aus Friedrichsdorf. In Hessen ist das. Er beschäftigt sich mit Corona und den Jüngsten im Land.
Was ist denn mit den Kindern, die gar nicht geimpft werden können? Denen haben wir ja als zu Recht Corona-besorgte Gesellschaft sehr viel genommen. Wie wird das denn in Zukunft gehandhabt? Labeln wir die Kinder als ungefährlich und ermöglichen ihnen dadurch eine entsprechende Entwicklung oder schließen wir die einfach wieder weg?
Was machen wir mit den kleineren Kindern?
Ich habe die ganze Zeit in dieser Pandemie dafür gekämpft, dass die Schulen so lange wie möglich offen sind. Frankreich hat das übrigens durchgängig praktiziert.
Dafür hat es aber auch Kritik gehagelt.
Ja, aber es gibt immer Kritik. Bei Corona gibt es immer Kritik. Aber die Bildungschancen der Kinder sind extrem wichtig. Jetzt haben wir Präsenzunterricht. Wir haben in Nordrhein-Westfalen Lolli-Tests, wo man sehr leicht die kleinen Kinder testen kann. Ein PCR-Test, sehr verträglich. Und damit kann man sehr frühzeitig erkennen, wo ist eine Gefahr. Dazu Masken im Unterricht und geimpft werden können sie unter 12 nicht. Das wird auch so bleiben.
Das heißt, vom Kindergeburtstag mal ein Lolli-Test oder wie?
Na, nicht in der Schule ist der Lolli-Test und der ist zweimal in der Woche, sodass sie ein
also
gutes
Schulen,
Bild haben.
Also Schulen bleiben offen.
Schulen müssen offen bleiben.
Wir gehen nach Donaueschingen.
Hallo, mein Name ist Katrin und ich habe folgende Frage an Sie, Herr Laschet. Deutschland liegt relativ weit abgeschlagen auf den hinteren Plätzen, wenn es um den Grad an Digitalisierung in der Verwaltung und insbesondere auch in Schulen geht. Was sind Ihre konkreten Pläne, um den Grad der Digitalisierung in diesen Bereichen zeitnah zu erhöhen?
Wie werden wir digitaler, Herr Laschet?
Also ich glaube, als erstes muss dieses Aufgabenwirrwarr aufhören, das wir im Moment haben. Wir haben Digitalisierung beim Verkehrsminister, beim Innenminister, beim Wirtschaftsminister, dem Staatsminister, dem Kanzleramt. Ich glaube, wir brauchen ein Digitalisierungsministerium. In Nordrhein-Westfalen habe ich das errichtet. Das muss für schnelles Netz sorgen. Das muss die Verwaltung digitalisieren, dass der normale Bürger die Dinge, die er sonst im Internet macht, auch bei der Verwaltung macht. Sich anmelden, das Auto ummelden, all diese Dinge, die da erforderlich sind. Und dazu brauchen wir eine stärkere Konzentration in der nächsten Bundesregierung.
Schwarz-Grün dann also ein Digitalisierungsministerium, ein Klimaministerium. Wir kriegen viele neue Ministerien. Ist ja auch mal was Neues. Wo nervt Sie es denn selbst, die mangelnde Digitalisierung in diesem Land? Ich war beim Impfen und musste dann, mein QR-Code wurde abgescannt von 5 Leuten. Da war so eine Reihe und dann haben die einfach nur den QR-Code abgescannt und haben mir einen Ausdruck mitgegeben. Das hätte auch ein Automat gekonnt. Die hätten auch was anderes machen können. Da denkt man sich auch so, gäbe es woanders wahrscheinlich nicht. Wo nervt Sie es?
Ja, da nervt es mich. Es hat mich genervt in der Pandemie, in den Gesundheitsämtern, wo am Anfang noch gefaxt wurde. Das haben wir dann in einem Jahr umgestellt.
Auf eine Software. Das ist echt ein Witz eigentlich.
Ja, so ist es. Aber das
es ist so traurig.
Ja, aber keiner hat Gesundheitsämter vorher ernst genommen. Das waren in den kommunalen Verwaltungen, da hat man gesagt, ja, wir haben auch noch ein Gesundheitsamt. Keiner hat gedacht, dass mal eine Pandemie kommt. Dann kam sie. Und dann waren sie personell nicht darauf vorbereitet und vom Equipment nicht vorbereitet. Das ist in einem Jahr jetzt viel besser geworden. Aber das zeigt, wo überall die Defizite liegen. Die Schulen haben wir gerade angesprochen. Das ist übrigens keine parteipolitische Frage. Kann man nicht sagen, Angela Merkel regiert seit 16 Jahren. Schulpolitik ist Ländersache. Da regieren in 11 Ländern auch die Grünen mit. Also das ganze Land ist zu langsam gewesen. Und deshalb muss bei der Digitalisierung jetzt wirklich mehr Tempo rein.
Wir gehen in den Südwesten zu Kalle aus Lörrach.
Herr Laschet, im Fall, Sie verlieren die Wahl. Ich weiß, es ist fast gar nicht möglich. Aber nur mal angenommen, Sie verlieren die Wahl. Bleiben Sie dann Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen? Das würde mich mal interessieren.
Er hat auf alle Fälle gegrinst, der Herr Laschet. Bleibt dabei?
Und viel gegrinst. Ja.
Also die Grundannahme, dass das nicht wahrscheinlich ist, ist schon nett von dem Kalle aus Lörrach.
Den Spott haben Sie gehört, oder?
Also, nein, das war kein Spott, das war eine tiefe Analyse der Lage.
Naja, gut.
Also, ich tue alles, dass ich gewinne und ich habe gesagt, ich gehe mit ganzem Herzen nach Berlin. Es gibt keine Rückfahrkarte.
Aber es gibt schon Rechnungen, dass sogar das Bundestagsmandat nicht reichen könnte.
Es reicht.
Es reicht. Dann kommt die nächste Frage von Tina aus Membris in Franken.
Hallo Herr Laschet, ich hätte gerne von Ihnen gewusst, wie Sie in Zukunft unsere Gesellschaft zusammenhalten möchten. Da ich merke, dass wir immer mehr auseinanderdriften. Zum Beispiel bei Themen wie Impfen oder Nicht-Impfen, starker Umweltschutz oder kein Umweltschutz oder auch der größer werdenderen Schere zwischen Arm und Reich und der damit verbundenen Chancenungleichheit.
Also eine Riesenfrage, sagen wir mal Zusammenhalt, Stimmung, Zusammengehörigkeitsgefühl.
Ja, das ist immer mein Thema gewesen. Ich war ja auch mal Integrationsminister. Die Gesellschaft wird immer aggressiver, die Themen gehen weiter auseinander. Rund um die Corona-Politik merken wir das, wie aufgewühlt das Land ist. Und wir haben 30% bei uns in Nordrhein-Westfalen, die eine Zuwanderungsgeschichte haben. Auch gegen die gibt es aus rechten Netzwerken Hass, Aggression. Und deshalb muss dieser Wahlkampf auch sachlich sein und ein neuer Bundeskanzler muss das Land zusammenführen. Muss diese unterschiedlichen Meinungen, die es gibt.
Wie geht das?
Das geht, indem man versucht, Konsense zu erzielen. Bei der Klimapolitik beispielsweise, die Umweltbewegung muss sehen, es wird jetzt wirklich Tempo gemacht beim Erreichen der Klimaziele, aber man garantiert auch denen, die Angst um ihre Arbeitsplätze haben, wir wollen das sozial verträglich machen. Beim Braunkohleausstieg musste ich das machen. In der Nacht Kohleausstieg in Berlin beschlossen, am nächsten Tag zu den Bergleuten mit dem Gewerkschaftschef zusammen und gesagt, eure Arbeitsplätze werden leider verschwinden. Wir tun alles, um das sozial aufzufangen. Und dieser zweite Teil, der wird oft nicht so berücksichtigt, wie es nötig wäre.
Schaffen wir noch einen?
Einen schaffen wir noch. Wir bleiben im Fränkischen. Eine Frage von Stefan aus Meinerschaff.
Guten Abend, Herr Laschet. In Deutschland herrscht ein Pflegenotstand. Wie wollen Sie dieses Problem lösen?
Riesenthema. Sie haben doch sicher eine knappe Antwort drauf.
Bessere Bezahlung von Pflegekräften. Jens Spahn hat da in den letzten Jahren wirklich viel erreicht. Wir haben jetzt noch einmal zusätzlich beschlossen, dass Tarifbindung in der Pflege gelten muss, wenn man staatlich abrechnen muss. Und der Pflegebedarf wird nicht weniger, sondern mehr werden in einer älter werdenden Gesellschaft. Deshalb den Beruf anerkennen. Und Anerkennung heißt nicht nur tolle Worte, sondern auch finanziell besser bezahlen.
Armin Laschet ist weiter bei uns, der Kanzlerkandidat der Union. Und der hat gleich noch eine Musik für uns dabei. Der Titel interessant gewählt, aber wir spannen sie noch ein bisschen auf die Folter. Denn erstmal eine sichere Wahl von uns, Portugal the Man. Noch bei uns ist der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet. Herr Laschet, haben Sie eigentlich ein Motto, ein Lieblingszitat?
Nein.
Ich hätte jetzt gedacht, Sie sagen, ich bin Armin Laschet.
Das sage ich ab und an, das bin ich nämlich. Aber es ist nicht ein Lieblingszitat. Also es gibt viele kluge Worte, aber von unterschiedlichen Denkern aus unterschiedlichen Zeiten.
Haben Sie nie so ein Wandtattoo, Carpe Diem oder so?
Nee. Nee. Tattoos habe ich nicht.
Der Laschomat, sagt Ihnen das was?
Ja.
Ja, im Netz gibt es ja so ein Tool, das Zitate ausspuckt, die sich nach Ihnen anhören sollen. Der Erfinder des Laschomaten, das ist Lorenz Mayer, und der hat gesagt, die Politiker ahnen, glaube ich, gar nicht, wie sehr die Leute ausgehungert sind nach Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Sie hätten jetzt die Gelegenheit, was Wahrhaftiges und Ehrliches zu sagen.
Die Chance hatte ich jetzt schon 50 Minuten und das war alles ehrlich und ich habe immer das gesagt, was ich für richtig halte, ob Umfragen dafür oder ich habe noch nie Politik von Umfragen abhängig gemacht, sondern meine Prinzipien durchgehalten, vertreten, ob gelegen oder ungelegen.
Was ist Ihr Frühwarnsystem, wenn Katastrophen kommen? Und ich meine jetzt nicht Hochwasser, da ist nochmal Frühwarnsystem ein ganz, ganz anderes großes Thema, aber so ganz persönlich? Ist das Ihre Frau, die Sie anspricht? Ihr Team? Wie geht das?
Sie meinen Stimmungen, die man so genau in der Gesellschaft erlebt? Ja, meine Frau ist wichtig, kriegt viel mit. Ihr sagen die Menschen manchmal Dinge, wenn sie unterwegs ist. Das Team hört manches. Und ich versuche auch so viel wie möglich normale Leute zu treffen, raus aus dieser Politikerblase zu kommen. Und ja, das ist manchmal das Leben anders als Politiker denken, dass es ist.
Apropos Warnsystem und Information, wir hatten es auch gerade hier, wenn Musik läuft, dann unterhält man sich ja auch mal ein bisschen und da hatten Sie auch erzählt von Ihrer Vergangenheit, Sie waren ja auch mal beim Radio zum Beispiel. Wo holen Sie sich denn Informationen? Was haben Sie, Smartphone, was haben Sie da für Apps drauf?
Ja, die großen Zeitungs, ich will jetzt keine Werbung
Alle
machen.
Alle 10 Radiosender, die hier dabei sind, haben Sie drauf als App, das ist ja spitze, Herr Laschet.
Radiosender, Fernsehsender, Online-Dienste.
Haben Sie so eine Morgenroutine, alles, wo Sie das einmal durchgehen oder haben Sie dafür jemanden abgestellt? Angela Merkel hat ja, glaube ich, jemanden, die kommt ins Kanzleramt und dann gibt es da so eine Presseschau.
Ja, so eine Presseschau gibt es für alle. Die gibt es immer. Das ist natürlich eine Print-Presseschau. Wir haben die Nordrhein-Westfalen umgestellt, auch auf Online. Da kommen auch Ihre Sender vor. In der Online-Presse Medienschau heißt die jetzt. Und ja, ansonsten, wie jeder sich informiert über den Tag.
Sie dürfen ruhig Namen nennen. Also es war lustig, weil ein Kollege hat das mal Frau Merkel gefragt und die wusste auch, wann wo Redaktionsschluss ist und wo sie dann quasi nicht mehr schauen braucht, so ungefähr, oder dann geht es da weiter, wo man noch vielleicht Brände löschen muss und so weiter. Sind Sie auch so drin?
Ja, so ungefähr. Tageszeitung weiß ich, wann welche Redaktionsschluss hat. Ich lese die Zeitung abends immer schon in der Online-Ausgabe.
Welche lesen Sie da?
Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung, auch die Taz, die Zeit, den Spiegel, Office habe ich und die natürlich die Nordrhein-Westfälischen Zeitung.
Wie viele Stunden hat Ihr Tag?
Ja, das geht oft bis tief in die Nacht. Ich bin ja lange wach und dann.
Sie trinken ja auch schon den dritten Kaffee. Also Sie bleiben zwangsläufig lange wach, würde ich mal tippen. Olaf Scholz hatte gestern auch 3 Kaffee.
Drei Kaffee.
Und alle schwarz, interessant. Aber gut, Herr Laschet, Sie waren eben schon ehrlich und haben gesagt, das war ich hier 50 Minuten lang. Das freut uns sehr. Jetzt wünschen wir uns aber nochmal klare Ansagen von Ihnen. Wir geben Ihnen diesmal Satzenden vor und Sie bitte liefern den Anfang.
Also, Punkt, Punkt, Punkt ist der Grund, warum ich Kanzler werden möchte.
Weil ich eine Idee habe, wie Deutschland sich in den 20er Jahren entwickeln muss. Es muss moderner werden. Wir müssen das klimaneutrale Industrieland schaffen und mein altes Herzanliegen, wir müssen Europa in dieser schwierigen Zeit stabil halten.
Und jetzt bin ich gespannt, was Sie auf dieses andere Satzende den Anfang ergänzen. Und es soll was anderes sein. Unser Ende ist Punkt, Punkt, Punkt. Das mache ich sofort nach meiner Wahl zum Bundeskanzler.
Digitalisierungsministerium errichten, bei den Planverfahren sofort einleiten, dass wir schneller werden. Das sind zwei wichtige Sachen, die sofort angepackt werden. Und ja, wir brauchen Tempo. Die Wahlperiode ist kurz und man darf nicht zu viel Zeit verlieren, sondern muss schnell zum Punkt kommen.
Das Spiel ging irgendwie anders, oder? So hatten wir es uns gedacht. Das war mit sehr vielen, mit sehr viel Kommasetzung hier bei Ihnen. Aber einen haben wir noch. Punkt, Punkt, Punkt. Wird mit mir sicher anders.
Die Zusammenarbeit in der Koalition wird mit mir sicher anders.
Dank.
Jetzt brauchen Sie im Kommasatz die Begründung.
Ja.
Die Große Koalition hat 4 Jahre viel zu sehr hin und her gestritten. Es muss eine neue Regierung kommen, die wirklich ein Projekt hat, sich am Anfang verständigt und dann nicht 4 Jahre streitet, sondern umsetzt. So versuchen wir das in Nordrhein-Westfalen. Auch der kleinere Partner muss seine Punkte machen können. Und dann sehen die Bürger auch, da ist eine Idee hinter und da ist ein Wille, etwas umzusetzen.
Okay, doch wieder eine Menge Kommas. Danke herzlich, Armin Laschet. Das war nämlich schon unsere 3. und letzte Ausgabe. Kampf ums Kanzleramt. Wer regiert Deutschland?
So eine Show gab es, glaube ich, noch nie. Also wüssten wir nicht. Ne? Tacheles und auch ein bisschen Spaß. Wir sagen danke an die 10 beteiligten Radios der ARD für das Vertrauen. Wir haben es gerne enttäuscht. Bayern 3, HR 3, MDR Jump, NDR 2, Bremen 4, RBB 88.8, Antenne Brandenburg, SR 1, SWR 3 und WDR 2.
Und zum Schluss, die können das alles natürlich in der ARD Audiothek nachhören. Auch die Sendungen mit Annalena Baerbock und Olaf Scholz, auch die dann von Ihnen, Herr Laschet. Zum Schluss Ihr musikalischer Freischuss, Louis Armstrong, What a Wonderful World. Warum?
Das hat mich immer bewegt. Ah, dieses Lied, das ist aus der Ende der 60er, war auch ein bisschen gegen den Vietnamkrieg gerichtet. Aber für mich ist es das, wofür ich eigentlich in die Politik gegangen bin, zu einer besseren Welt beizutragen. Und schöner als in dem Lied kann man das nicht ausdrücken.
Danke, Armin Laschet. Wir sagen tschüss. Mein Name ist Konstantin Zöller.
Und ich bin Angela Ulrich.
Kritik zur Show bitte an Angela ausschließlich.
Hallo?
Bis nie.